Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt. Ich bemühe mich auch, euren Dialekt zu verstehen. Aber das hat bisher wunderbar geklappt. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Tage mit euch mit dabei sein dürfen. Und vor allem dieses schöne Fest heute gemeinsam feiern dürfen, weil es doch ein sehr wichtiges und prägendes Fest für uns Christen ist. Und es ist so schön, wie man merkt, es ist so eine Aufbruchsstimmung auch da irgendwie. Und ich bin immer bewegt über die Lieder, die man hört und über die Zeugnisse und freue mich sehr, dass wir miteinander uns auf den Weg machen können, wieder ganz neu, was es heißt, Ostern in unserem Leben zu feiern, Ostern auch zu praktizieren, ein Stück weit. Und ich möchte euch aus dem Johannesevangelium, aus dem 20. Kapitel einige Verse vorlesen, die Verse 19 bis 23, Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das Fest der Auferstehung. Ich möchte euch ein Zitat aus einem Buch vorlesen von Mike Iaconelli aus dem Buch mit dem Titel Dangerous Wonder. Und vielleicht ist das Zitat dem einen oder anderen ein Begriff. Er schreibt hier in seinem Buch: Einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens in nette Menschen. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit, einer Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt hat? Was ist passiert mit dem Evangelium, das durch das erste Jahrhundert wie ein wildes Feuer die Welt veränderte und als gefährlich angesehen wurde? Was ist passiert mit den Christen, die voller Feuer waren, die keine Angst kannten, die für die Wahrheit einstanden, ganz egal, was sie es kostete, die ein Dorn waren in einer gottlosen Welt, die willig waren, Jesus nachzufolgen, egal wohin? Was Jesus und seine Jünger charakterisiert hat, war ihre Unberechenbarkeit. Jesus hat seine Jünger stets überrascht, indem er ihnen in den falschen Häusern gegessen hat, indem er mit den falschen Leuten verkehrt hat, Steuereintreiber, Ehebrecher, Prostituierte, Leprakranke und so weiter, und indem er die Menschen am falschen Tag geheilt hat. Und dann schreibt er weiter in seinem Buch: Ich bin bereit für eine Christenheit, die mein Herz erobert und mich unbequem macht. Ich möchte mit so einem Staunen überflutet sein, dass ich für andere Menschen als unberechenbar erachtet werde. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich gilt, in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird, in einer berechenbaren und monotonen Gesellschaft. Ich möchte uns heute, wie schon die letzten Tage, wieder eine Frage stellen. Ist auch gut, wenn man mit Fragen ein bisschen zum Nachdenken angeregt wird. Und ich möchte uns allen heute fragen: Wann warst du das letzte Mal überrascht und überwältigt von Jesus? Das Ereignis der Auferstehung als zentrales Thema der Christenheit wird ja in allen der vier Evangelien berichtet, wenn auch mit kleinen Unterschieden. Aber eines geht eigentlich in allen vier Evangelien ganz deutlich hervor, und zwar die Betroffenheit und auch die Enttäuschung darüber, dass Jesus gekreuzigt ist, gestorben ist und nun in einem Grab liegt und eigentlich das, was sich die, wir würden sagen Christen, aber vor allem die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu damals erhofft hatten, eben nicht so eingetroffen ist. Und wir lesen auch in allen vier Evangelien, dass ihre Zeit, diese Zwischenzeit geprägt war von Angst, von Frust, von Enttäuschung, Ungewissheit und vieles, was eigentlich nicht erwünschenswert war. Wenn wir heute auf Ostern schauen, auf diesen Ostersonntag, auf diesen Auferstehungstag, dann dürfen wir zu Recht sagen, dass diese Osterzeit für uns Christen und für uns heute hier eine wohl sehr besondere Zeit ist im Jahr. Vieles wird immer schon vorbereitet, lange bereitet man sich vor auf diese Auferstehungsfeier, auf dieses Osterfest. Die Kinder freuen sich natürlich schon auf das Osternest suchen. Es war immer ein Highlight. Ich weiß nicht, ob unsere Tochter heute auch Osternest suchen gehen wird. Wir werden schauen, ob sie irgendwas findet hier in Meran. Aber es ist immer so eine Aufbruchsstimmung, immer so eine Freudenzeit, immer etwas, wo wir neues Leben entdecken. Und so wie es Daniel auch schon gesagt hat, der Frühling kommt heraus nach dem Winter und die Blüte ist im Gange. Wir waren ja gestern da in den Trautmannsdorfer Schloss da unten, wo die ganzen Blumen schon richtig aufgegangen sind und die Blüten so richtig dick da leuchten und duften, dass das schön schwindelig wird vor lauter Düfte. Aber das ist ein schönes Bild, immer so in den Frühling hinein, dieses Farbenfrohe, diese Düfte, dieses Freudige, dieses Lebendige. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir heute schon, dass der nächste Winter wieder kommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir, dass nach einem Ostersonntag auch wieder ein Montag kommt. Und viele von uns wieder in den Alltag einsteigen. Und diese Osterzeit und dieses Freudenfest, und diese Aufregung der Auferstehung bald wieder verklingen wird. Und sobald das Nest gefunden und die Süßigkeit vernichtet sind, Ostern mehr oder weniger auch schon wieder vorbei ist. Und alles nimmt seinen gewohnten Lauf. Schon paradox eigentlich, dass die ganzen Erwartungen der Auferstehung und dem Osterfest eigentlich auf diesen freudigen, heutigen Tag hinsteuern, aber bei vielen auch diese Erwartung auch heute Abend schon wieder endet. Heute rufen viele Christen auf der ganzen Welt, der Herr ist auferstanden, und morgen werden sich dieselben Christen fragen, und welchen Unterschied macht das in unserem Leben? So wie die Emmaus-Jünger, die da ganz eigentlich enttäuscht und traurig nach Hause gehen und wo es heißt, wir hofften, dass dieser Jesus einen Unterschied machen würde in unserem Leben. Aber wieder nichts. Wir dachten schon, diesmal wird sich etwas ändern in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in unserer Welt. Aber tot, begraben, aus und vorbei. Oder die Frauen, die zum Grab gehen. Und diese Verzweiflung der Frauen, die zum Grab gehen, auch wirklich dargestellt wird. Wo haben sie meinen Herrn hingelegt? Wo haben sie ihn versteckt? Was ist mit ihm geschehen? Nimmt das Leid denn überhaupt kein Ende nicht? Nicht mal jetzt, wo er tot ist? Wisst ihr, was mich an dieser ganzen Geschichte eigentlich immer am meisten fasziniert und Anführungszeichen fasziniert, eigentlich traurig stimmt. Jesus hat den Jüngern mindestens dreimal mitgeteilt und vorhergesagt, dass die Zeit kommen wird, da wird er verfolgt werden, da wird er gefoltert werden, da wird er gekreuzigt werden und er wird sterben. Und man wird ihn ins Grab legen, aber sagt er mindestens dreimal zuvor, sie sollen sich keine Sorgen machen, denn am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Wir lesen das in Matthäus 16, in Matthäus 17 und in Matthäus 20. Unmittelbar bevor das alles eintrifft. Sie werden ihn in den Nationen überliefern, heißt es da, dort, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie kannten die Worte Gottes. Sie kannten die Verheißungen Jesus. Sie wussten, dass dieser Gott, dieser Jesus, vertrauenswürdig ist. Und als der Tag kam, waren sie plötzlich völlig enttäuscht, dass alles ganz anders gekommen war, als sie das gedacht hätten. Was hätten sie machen sollen am heutigen Tag der Auferstehung? Sie haben sich versteckt aus Angst, sie waren traurig und enttäuscht, aber was hätten sie eigentlich machen sollen am Tag der Auferstehung, am dritten Tag, wo Jesus sagt, da wird er vom Tod auferstehen? Eigentlich hätten sie vorm Grab Biertische aufstellen sollen, sie hätten den Griller anwerfen sollen, sie hätten den Fisch vorbereiten sollen, sie hätte das Bier eingekühlt werden sollen oder den Wein oder was auch immer. Und sie hätten einfach auf den Moment voller Freude warten sollen am Grab, bis das wahrhaftig wird, was Jesus mehrmals ihnen angekündigt hat. Wo bleibt die Partystimmung? Wo bleibt das, was sie so lange schon erhofft haben? Aber anstatt, dass sie das Fest vorbereiten und den Griller anwerfen, bringen sie Öle zum Einbalsamieren und Blumen zum Dekorieren für das Grab und die Enttäuschung, dass alles vorbei ist. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, eine Auferstehungsfeier ist in sich selbst eigentlich völlig bedeutungslos, wenn sie nicht auf die fortwährende Realität des auferstandenen Christus hinweist. Wenn uns aus dieser Auferstehungsfeier nicht immer wieder ganz klar wird und klar gemacht wird, dass es hier nicht um eine vergangene Begebenheit geht, sondern um eine gegenwärtige Realität geht. Die heutige Osterfeier ist keine Feier, die auf eine vergangene Sache erinnert, sondern auf die Realität eines lebendigen Gottes, der heute in uns lebt. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wie nehmen wir diese Gegenwart des Auferstandenen in unserem Leben wahr, auch heute? Wie wirkt sich diese Tatsache, dass Jesus heute in dieser Welt lebt, nämlich durch uns lebt, die wir Kinder Gottes sind, die wir erfüllt sind mit dem Leben Gottes durch den Heiligen Geist? Wie nimmt diese Welt das wahr? Wie nehmen wir das wahr? Wie wirkt sich das aus in unserer Welt? Gerade da, wo die Welt in Angst und Schrecken versetzt wird. Gerade da, wo viel Verzweiflung ist und Hoffnungslosigkeit ist. Gerade da, wo Menschen kein Zuhause mehr haben. Gerade da, wo so viel Angst und Not und Katastrophen passieren. Wir dürfen uns heute alle immer wieder daran erinnern, und die Frage stellen, welchen Unterschied bewirkt dieses Fest der Auferstehung in unserem Leben? Dass dieser Jesus Christus tatsächlich heute lebt. Wir streiten vielleicht nach wie vor mit unseren Ehepartnern und Menschen, die wir lieben. Das kann schon sein. Wir bangen immer noch um unsere Kinder, die vielleicht ihren Weg mit Jesus gehen oder nicht gehen. Wir haben immer noch Schwierigkeiten an der Arbeit, in der Schule, mit Kollegen, mit Vorgesetzten. Wir leben immer noch in einer gebrochenen Welt, die geplagt ist von Gewalt und Gier und Neid, Unterdrückung und Schuld. Und insgeheim geht es uns manchmal nicht viel anders als den beiden Männern, die nach Emmaus zurückgingen nach der Beerdigung von Jesus. Und wenn sie sagen, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Manchmal kann die persönliche Enttäuschung so groß sein oder die persönliche Verletzung so groß sein, dass wir aufhören, erwartungsvoll mit Jesus zu leben. Wenn ich uns heute etwas zusprechen möchte an diesem Osterfest, dann ist es, dass wir wieder lernen dürfen, erwartungsvoller mit Jesus zu leben. Erwartungsvoll mit Jesus zu leben, überrascht zu sein von Jesus, damit zu rechnen, dass Jesus eingreift in unser Leben. Und nicht zu sagen, wir hatten gehofft, es würde sich etwas verändern. Wie so oft in der Politik ist, gell? Wenn eine neue Regierung ins Amt kommt, ja, wir hoffen, dass sich etwas verändert, aber gleichzeitig weiß man, ja, wahrscheinlich wird es gleich weitergehen. Jesus ist kein Politiker. Er ist der lebendige Gott. Er ist derjenige, der uns Leben schenkt. Er ist derjenige, der heute lebt und der heute am Wirken ist. Durch den Heiligen Geist. Aber wie so oft ist es wahrscheinlich auch bei vielen Menschen heute so, dass nach Ostern gleich auch wieder vor Ostern ist. Aber das muss nicht so sein. Ostern kann anders sein. Gerade für uns Christen. Wenn wir das glauben, was wir beten, wenn wir sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir uns den Ostergruß nicht nur einmal im Jahr zurufen, sondern uns jeden Tag bewusst machen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt in mir. Denn das, was Jesus Christus uns durch die Auferstehung mitgebracht hat, ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Ist der Anfang eines neuen Lebens. Und darum heißt es auch im 2. Korinther 5, wo der Apostel Paulus sagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Aber es hat begonnen. Und jeder Mensch, der an den auferstandenen Herrn Jesus glaubt, hat Auferstehungsleben in seinem Herzen. Und es ist dieses Auferstehungsleben, das diese Welt braucht. Es ist dieses Auferstehungsleben, das unsere Mitmenschen brauchen. Und darum sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, nachdem er auferstanden und ihnen erschienen ist, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch mit diesem Auferstehungsleben. Und das Bild, das wir hier bekommen, es heißt dann nämlich auch, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann in Johannes 20, Vers 22 heißt es, und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das ist ein schönes Bild. Denn es ist das Bild und der Wortlaut eigentlich, der uns an den Anfang der Menschheitsgeschichte erinnert, des Anhauchens Gottes schöpferisches Wirken bei der Erschaffung des ersten Menschen. Wo Gott den Menschen erschafft und im Leben einhaucht. Und genau das macht Jesus jetzt wieder, nachdem er aufersteht und neues Leben geschaffen hat, eine neue Schöpfung schafft, die vom Geist Gottes bestimmt wird, haucht er wieder Leben ein in die Menschen, um Neues zu wirken, Neues zu schaffen. Die erste schöpferische Arbeit war jene bei der Erschaffung des ersten Adams. Und die zweite lesen wir hier bei der Erschaffung einer neuen Kreatur, die bestimmt ist von dem auferstandenen, lebendigen Gott. Jesus beauftragt und Jesus rüstet zu. Und wisst ihr, die Auferstehung von Jesus Christus ist keine Aufforderung, der Welt zu entfliehen oder ein Versprechen, dass wir ein Leben ohne Probleme haben werden. Das wissen wir. Vielmehr ist die Auferstehung der Auftrag, in diese Welt zu gehen, um diese gute Botschaft zu verkünden. Dass es neues Leben in Christus gibt, dass das Böse in dieser Welt nicht das letzte Wort haben wird, auch nicht in Russland oder in der Ukraine oder sonst wo, sondern dass das letzte Wort, wir haben es gehört, Jesus Christus sein wird. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und wenn wir uns heute hier versammeln, dann soll uns dieses leere Kreuz, das leere Grab an die Realität des lebendigen Herrn Jesus Christus in unserem persönlichen Leben erinnern und daran, dass wir einen Auftrag mitbekommen haben. Ein britischer Wissenschaftler des Neuen Testaments, Dr. N.T. Wright, hat geschrieben, Jesus ist auferstanden, also ist er der Messias und deshalb der wahre Herr dieser Welt. Jesus Christus ist auferstanden, daher hat Gottes neue Schöpfung begonnen. Und wir, seine Nachfolger, haben einen Job zu erledigen. Jesus ist auferstanden, darum sollen wir als seine Botschafter seine Herrschaft über diese Welt verkündigen und dafür sorgen, dass sein Reich komme auf Erden, wie es ist im Himmel. Und deshalb feiern wir Auferstehung. Und ich wünsche uns diese Erwartungshaltung, dass dieser auferstandene Herr Jesus nicht nur in deinem Leben etwas bewirkt, sondern auch durch dein Leben etwas bewirkt. Denn seht ihr, nur wenn wir erwartungsvoll leben, können wir auch mit dem Wirken Gottes rechnen. Wenn ein Mensch nicht mit Jesus rechnet, dann lebt er in Wahrheit nicht in der Wirklichkeit. Wenn wir nicht damit rechnen, dass Jesus heute etwas in uns bewirkt und in dieser Welt etwas bewirkt, auch durch uns, die Kinder Gottes, dann leben wir nicht in der Wirklichkeit. Lass uns dieser Wirklichkeit bewusst sein. Und lass uns diesen Auftrag annehmen, und diesen lebendigen Herrn Jesus Christus in diese Welt hinaustragen. In Wort und in Tat. Meine Frau und ich waren ebenso in der Bibelschule, wo Daniel war, in Cape Moray, auch für ein halbes Jahr. Und da lernen wir ganz liebe Menschen kennen. Und eine unserer damaligen Studentenkolleginnen hat mir damals einen Zettel mitgegeben, am Schluss der Bibelschule, ich weiß gar nicht, wo sie das her hat, aber da ist eine Art Gedicht drauf gestanden und mit dem möchte ich euch mitgeben und damit abschließen. Hör einfach hin und überlege, ob das deine Geschichte sein darf. Die Überschrift lautet: Meine Hingabe als Christ. Ich bin Teil der Gemeinschaft der Ungenierten. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes. Die Würfel sind gerollt. Ich habe die Linie überschritten. Die Entscheidung ist gemacht. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich werde nicht zurückschauen, davon ablassen, langsamer werden, abweichen oder still sein. Meine Vergangenheit ist losgekauft. Meine Gegenwart macht Sinn, meine Zukunft ist sicher. Ich habe beendet das geringe Leben, Gehen auf Sicht, kleine Pläne, unversehrte Füße, farblose Träume, harmlose Visionen, weltliches Gerede, billiges Geben und kleine Ziele. Ich brauche nicht länger Auszeichnung, Wohlstand, hohe Stellung, Beförderung, Beifall oder Popularität. Ich muss nicht immer Recht haben, der Erste und der Beste sein, anerkannt, gelobt, angesehen oder belohnt werden. Ich lebe jetzt durch den Glauben, stütze mich auf seine Gegenwart, gehe in Geduld, bin aufgerichtet durch Gebet und arbeite aus seiner Kraft. Mein Blick ist gerichtet, mein Schritt schnell, mein Ziel der Himmel. Meine Straße schmal, der Weg rau, meine Begleiter wenige, mein Leiter zuverlässig, meine Mission klar. Ich kann nicht gekauft, bloßgestellt, umgeleitet, weggelockt, umgedreht oder getäuscht werden. Ich will nicht zurückweichen im Angesicht von Opfern, zögern in der Gegenwart des Gegners, verhandeln am Tisch des Feindes. Ich werde nicht aufgeben, den Mund halten oder davon ablassen, bis ich aufgestanden, erfüllt, fertig gebetet, abbezahlt und gepredigt habe für den Grund Christi. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich muss gehen, bis er kommt, geben, bis ich mich niederlassen kann, predigen, bis alles wissen und arbeiten, bis er mich stoppt. Und wenn er kommt, wird er kein Problem haben, mich anzuerkennen, denn meine Fahne ist gehisst. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Leben geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir an diesem Ostersonntag wieder ganz neu erwartungsvoll leben lernen dürfen, weil du lebst. Und wenn wir uns einander zurufen, dass du, Herr Jesus, auferstanden bist, nämlich wahrhaftig auferstanden bist, dann bedeutet das, dass du wahrhaftig in uns lebst und wahrhaftig in uns wirken möchtest und uns wahrhaftig gebrauchen möchtest in dieser Welt. Herr, wir wollen mit dir rechnen. Jeden Tag aufs Neue. Und wir wollen uns dir hingeben, mit all unseren Schwachheiten, aber auch mit unseren Gaben. Und wir wollen uns für dir gebrauchen lassen, denn diese Welt braucht dich. Ich danke dir, Jesus, dass wir deine Kinder, deine Jünger, deine Nachfolger sein dürfen. Und Herr Jesus, danke für das Vorrecht, dass wir Gemeinschaft mit dir leben dürfen aus deiner Gnade heraus. Und dass du uns alles gegeben hast, was es braucht für das Leben, das du uns geschenkt hast. Den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, ewiges Leben, Dynamis. Danke dir, Herr Jesus, dass du die Kraft in unserem Leben bist. Für unsere persönlichen Herausforderungen, aber auch für die Nöte dieser Welt. Herr Jesus, du bist auferstanden. Möge diese Welt nichts anderes sehen und sehen lernen, als dass du, Herr Jesus, quicklebendig bist und heute lebst und dich am Leben erfreust, an uns erfreust und dir nichts sehnlicher wünscht, als dass Menschen auch dieses Auferstehungsleben erfahren dürfen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.